Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk Oliver Heckmann, guten Abend. An einem Tag, der für den Physiker Reinhard Genzel ein Tag sein wird, den er sein Leben lang nicht vergessen wird. Für seine Forschung zu schwarzen Löchern erhält er den diesjährigen Nobelpreis für Physik. Hier im Deutschlandfunk hat er uns kurz danach geschildert, wie er die Nachricht erhalten hat.
Wie in diesen Tagen so üblich war ich in einer virtuellen Konferenz mit 30 anderen Leuten und auf einmal klingelte das Telefon und wie in den Movies sagte dort jemand, this is Stockholm. Und das sind so die Dinge, wo man gerade in diesem Jahr natürlich nicht weiß, ob das Realität oder sich das einbildet. Aber so habe ich es erfahren.
Der frisch gebackene Physik-Nobelpreisträger Reinhard Genzel heute Mittag im Deutschlandfunk. Wofür er den Preis erhält und wer die Mitpreisträger sind, dazu mehr am Ende der Sendung. Außerdem, die Politik streitet über den innerdeutschen Flickenteppich bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja ist in Berlin. Der Europäische Gerichtshof entscheidet, eine pauschale Speicherung von Daten auf Vorrat ist nicht zulässig und 12 Jahre Haft und Sicherungsverwahrung für einen zentralen Angeklagten im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach. Der Hintergrund handelt vom Berliner Tiergartenmord, ein Verbrechen im Auftrag des Kreml. Beginnen wollen wir mit der Frage, welche Rolle Rechtsextremismus in deutschen Behörden spielt. Nach einer ganzen Reihe von besorgniserregenden Vorfällen forderten Politiker und Verbände, eine wissenschaftliche Studie dazu auf den Weg zu bringen. Innenminister Horst Seehofer aber lehnte das ab. Auch mit Hinweis auf einen Lagebericht, an dem der Verfassungsschutz derzeit arbeite. Heute legte Seehofer die Ergebnisse dazu vor. Aus seiner Sicht ist die Zahl von rechtsextremistischen Vorfällen in den Sicherheitsbehörden gering. Gudula Götter.
Fälle aus einem Zeitraum von etwas über 3 Jahren haben die deutschen Sicherheitsbehörden von Polizeien über Verfassungsschutzämter bis zum Zoll ans Bundesamt für Verfassungsschutz gemeldet. Fälle, in denen wegen des Verdachts von rechtsextremistischen Einstellungen oder Verhaltensweisen Verfahren eingeleitet wurden, seien es arbeitsrechtliche oder strafrechtliche. Zusammen kamen 319 in den Bundesländern, 58 in Bundesbehörden. 17 seien erwiesen. Eine kleine Zahl, resümiert Horst Seehofer.
Und das bedeutet, dass wir kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben.
Aber jeder einzelne Fall sei eine Schande. Strukturell oder nicht, der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, formuliert es anders.
Offenkundig gibt es nicht akzeptable Fälle von Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden, die über Einzelfälle hinausgehen.
Die jeweiligen Zahlen haben die Bundesländer freiwillig zugeliefert. Sie unterscheiden sich deutlich. So wurden in Berlin 53 rechtsextreme Verdachtsfälle registriert, im kleineren Thüringen im selben Zeitraum 5. Das kann an der Zahl der Vorfälle oder an der Aufmerksamkeit in der Behörde liegen. In jedem Fall, sagt der Chef der Bundespolizei Dieter Roman für seine Behörde,
mehr als 3/4 der Fälle kommen aus unserer Organisation heraus und werden gemeldet.
Unter den Ereignissen, die Anlass für die Verfahren gaben, sind solche von Gewalt oder Propaganda. Ganz überwiegend aber sind es Vorfälle wie rassistische oder rechtsextreme Bemerkungen in Chatgruppen. Dementsprechend sind oft mehrere Personen beteiligt. Wie die Länder melden, sei aber die große Mehrzahl der Aufgefallenen nicht in rechtsextremen Zirkeln vernetzt. Der Bericht sei ein erster Schritt, betont der Verfassungsschützer Haldenwang. Innenminister Seehofer will die Daten jetzt weiter analysiert wissen und er kann sich offenbar so manche Studie vorstellen. Ein Profil zu Rassismus in der Gesellschaft als Ganzes soll sein Haus gerade erstellen. Was gerade die Polizei betrifft, will er deren Alltag untersucht sehen, die Motivation für die Berufswahl und Gewalt gegen Polizisten. Die Sicherheitsbehörden bräuchten keine Studie über vermeintlichen Rassismus oder Extremismus in ihren Reihen, erklärt auch die stellvertretende AfD-Vorsitzende Beatrix von Storch. Der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle sieht das anders.
Wir brauchen eine Kultur der inneren Führung, damit Missstände auch aufgedeckt werden. Wir brauchen eine unabhängige Studie zu Rassismus und Rechtsextremismus bei der Polizei. Und wir müssen bei der Bewerberinnen- und Bewerberauswahl noch genauer hinschauen.
Der jetzt vorgelegte Lagebericht reicht auch Martina Renner von der Linkspartei nicht, wie sie im Sender Phoenix erklärt.
Das ist ja nur das Hellfeld. Das sind im Wesentlichen die auch für uns im Parlament bekannten Fälle.
Und im Deutschlandfunk ergänzt Ihre Kollegin von den Grünen, Irene Mihalic.
Es braucht eben auch eine vertiefte Analyse. Wir müssen mehr wissen über das Ausmaß und wir müssen vor allen Dingen deutlich mehr wissen, wie es überhaupt dazu kommt, dass sich Polizeibeamte radikalisieren.
Das will weiterhin auch die SPD. Eine unabhängige Studie in Absprache mit den Gewerkschaften, meint der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese, stärke die Sicherheitsbehörden.
Lügde, Bergisch Gladbach, Münster, die Städte haben gemeint, dass mit ihnen Fälle von unvorstellbarer sexueller Gewalt verbunden sind. Organisiert, vernetzt mit Hunderten bzw. Tausenden Beteiligten. Heute erwartete ein zentraler Beschuldigter aus dem Komplex Bergisch Gladbach sein Urteil und das lautet 12 Jahre Haft und Sicherungsverwahrung. Mehr dazu von Jochen Hilgers.
Der Angeklagte folgte der Urteilsverkündung mit leerem Blick. Den Richter schaute er nicht an. Auf die Prozessbeobachter wirkte er wie weggetreten. Dabei musste er mit diesem Ausgang des Verfahrens rechnen. Der Richter blieb mit 12 Jahren Haft zwar 1,5 Jahre unter dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft, doch die Verhängung der anschließenden Sicherungsverwahrung trifft den Angeklagten weit härter. Möglicherweise wird er nicht mehr in Freiheit kommen oder erst als sehr alter Mann. Minutiös hatte der Richter die Tatvorwürfe zuvor aufgeführt. Vergewaltigung, schwerer sexueller Missbrauch, beides zulasten jeweils von einem sehr kleinen Kind. Und Besitz und Herstellung kinderpornografischer Schriften. Die Verlesung allein der Vorwürfe dauerte mehrere Minuten. Der Richter schilderte, dass der Angeklagte in Chats damit angegeben hatte, seiner erst 6 Monate alten Tochter sexuelle Gewalt angetan zu haben. Vor Gericht habe er vergeblich versucht, diese Handlungen abzuschwächen. Seine Tochter habe von selbst mitgemacht, habe er zu seiner Verteidigung gesagt. Im Prozess habe er sich taktisch eingelassen. Auch das zeige seine Gefährlichkeit, die eine anschließende Sicherungsverwahrung notwendig mache, so Jan Ort.
Die Kammer hat das damit begründet, dass es beim Angeklagten einen Hang gibt, schwere Straftaten, nämlich solche Sexualstraftaten zulasten von Kindern, zu begehen und geht davon aus, dass er das auch in Zukunft tun wird, auch weil seine Gefährlichkeitsprognose sehr ungünstig ist.
Der 43-Jährige sei aber keine Schlüsselfigur im Missbrauchskomplex, sagte der Richter. Es sei eher Zufall, dass er enttarnt worden sei. Sexuelle Gewalt gegen Kinder sei ein Massenphänomen. Dem Angeklagten sei es aber zu verdanken, dass weitere Täter hätten festgenommen werden können. Daraus hätte sich eine unüberschaubare Menge an Beweismaterial ergeben. Über die psychische Belastung, dies auszuwerten, wolle er gar nicht reden, sagte der Richter. Dem mittlerweile gerade 3 Jahre alten Opfer gehe es derzeit gut, es zeige keine Verhaltensauffälligkeiten. Dies könne sich aber noch ändern, sagte im Anschluss die Opferanwältin Monika Müller-Laschet. Die Rechtsanwältin schilderte dann, wie die Mutter auf das Urteil reagieren werde.
Also ich denke, sie wird es positiv aufnehmen, da das Gericht ja insbesondere auch die Sicherungsverwahrung angeordnet hat. Und das war ein wichtiger Punkt für uns.
Die Mutter war ahnungslos, das sagte auch der Richter. Der Angeklagte hatte ein perfektes Doppelleben aufgebaut, so fasst es Gerichtssprecher Jan Ort zusammen.
Die Kammer hat zum Angeklagten gesagt, dass es sich um einen äußerst sozial kompetenten Mann handelt, der in seinem Privatleben überhaupt nicht aufgefallen ist.
Die Chats und die Verbreitung des kinderpornografischen Materials führten aber schließlich zur Enttarnung des 43-Jährigen. Mit ihm flog ein riesiges Netz von mutmaßlichen weiteren Tätern auf. In Köln wird es schon bald zu weiteren Prozessen im Zusammenhang mit den Ermittlungen in Bergisch Gladbach kommen.
Einen gemeinsamen Rahmen bei der Pandemiebekämpfung wollten sich Bund und Länder geben bei der Videokonferenz im Kanzleramt. Keine Woche später gibt es neuen Streit. Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz nämlich behandeln mehrere Berliner Bezirke als Risikogebiet. Rückkehrer, die sich dort aufgehalten haben, müssen sich in Quarantäne begeben. Andere Länder halten das anders und das sorgt für erhebliche Missstimmung. In Berlin steigen die Zahlen derweil weiter. Mehr dazu von Volker Fintemer.
Allein 4 Stadtbezirke in Berlin überschreiten die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen. Darunter auch der Bezirk Mitte mit dem Deutschen Bundestag, wo ab heute eine Maskenpflicht gilt, die Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble angeordnet hat. Inzwischen steigt aber auch der Unmut über die Vorgehensweise des Berliner Senats und dessen zögerliches Einschreiten angesichts der zahlreichen privaten Feiern und öffentlichen Partys in den vergangenen Wochen, die immer wieder als Hotspot galten und wo die Nachverfolgung durch die Gesundheitsämter kaum zu bewerkstelligen war.
Berlin hat sich geweigert aus ideologischen Gründen, weil hier Grüne, Linke, Sozialdemokraten sagen, wir wollen mit der Bundeswehr nichts zu tun haben. Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Unterstützung der Bundeswehr bei der Nachverfolgung der Zahlen angeboten, so wie das übrigens in ganz vielen anderen Landkreisen in Deutschland passiert ist. Berlin hat gesagt, nein, das kriegen wir alleine hin, es ist mal wieder so, dann funktioniert es meistens nicht.
erklärte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak gegenüber Welt TV. Und auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mahnt ein entschlosseneres Vorgehen an. Zumal Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bereits eine Quarantänepflicht für Reisende aus den 4 Berliner Bezirken sowie für Reisende aus den Städten Hamm und Remscheid sowie dem Kreis Vechta in Niedersachsen verhängt haben. Wobei Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, schon wieder etwas zurückruderte und eine bundeseinheitliche Lösung bevorzugt.
Die Nervosität gerade vor den Herbstferien steigt wieder erneut und wir sollten schauen, dass wir das vernünftig angehen. Also mein Wunsch wäre, dass wir es einheitlich schaffen. Dazu wäre übrigens auch wichtig, dass Berlin noch einmal einen echten Rücksicht gibt und die Maßnahmen auch umsetzt,
sagt Markus Söder. Auch der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, warnt vor einem zunehmenden Durcheinander bei den Corona-Regeln im Land und forderte Bund und Länder dazu auf, sich auf eine Muster-Corona-Verordnung mit wenigen bundeseinheitlichen Maßstäben zu verständigen, etwa, dass für das Infektionsgeschehen nicht einzelne Stadtteile, sondern jeweils die ganze Stadt maßgeblich sein sollte. Da ist heute die Stadt Frankfurt am Main vorgeprescht und hat angesichts schnell steigender Infektionszahlen deutliche Einschränkungen beschlossen.
Die erste ist eine Sperrstunde ab 22 Uhr. Zweitens ein Alkoholverbot für 24 Stunden am Tag, das heißt umgehend auf den öffentlichen Plätzen und Parks. Die hochfrequenten Einkaufsstraßen und Einkaufszentren sollen nur noch mit einer Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden können.
So Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD. Bei Feiern in der Öffentlichkeit sind nur noch maximal 25 Besucher zugelassen und im privaten Bereich maximal 10 Personen. Ähnliche Einschränkungen werden auch für Berlin erwartet, wo der Senat seit einer Stunde erneut tagt, um das weitere Vorgehen zu beraten. Zumindest ein Alkoholverbot für die Abendstunden und erneute Kontaktbeschränkungen gelten als wahrscheinlich. Morgen soll es zudem eine weitere Schaltkonferenz der Chefs der Staatskanzleien der Länder geben, um möglichst einheitliche Quarantäneregeln für alle Bundesländer zu vereinbaren.
Dass die Vereinigten Arabischen Emirate dazu bereit sind, wieder diplomatische Beziehungen zu Israel aufzubauen, das war eine riesige Überraschung, weil der Golfstaat doch jahrzehntelang Bestandteil einer festen anti-israelischen Phalanx arabischer Staaten. Doch kam es anders. Die Außenminister beider Länder, die trafen sich heute erstmals, und zwar in Berlin. Klaus Remme ist unser Korrespondent. Herr Remme, weshalb gerade Berlin?
Ja, das Wort historisch wurde heute mehrfach bemüht, nicht nur vom Gastgeber, von Heiko Maas, auch von den Gästen. Man kann sich möglicherweise mehrere Aspekte denken. Deutschland hat gute Beziehungen zu beiden Seiten. Das trifft längst nicht für alle Länder weltweit zu. Und gleichzeitig, glaube ich, wäre es für ein solches Treffen in der Region, die ja politisch dann immer doch noch schnell ein Minenfeld ist, zu früh. Ein dritter Aspekt möglicherweise, dass Deutschland, wenn wir mal die Covid-Situation international betrachten, ein vergleichsweise unbelasteter Flecken ist.
Auf dem Programm dieses historischen Treffens stand der Besuch des Holocaust-Mahnmals. Eine bemerkenswerte Entscheidung.
In der Tat. Und es zeigt vielleicht die neue Richtung. Der israelische Außenminister Gabi Ashkenazi sprach sogar von einem Zeichen für eine neue Ära. Dort trafen sich am Holocaust-Mahnmal die drei Außenminister und trugen sich dann nach dem Gang durch Stehlenfeld in das Gästebuch ein. Never again, nie wieder, schrieb der emiratische Außenminister Bin Zayed am Ende seines Eintrags. Und danach dann ging es ins Gästehaus, in die Villa Borsig, Gästehaus des Auswärtigen Amts, zu einem bilateralen Gespräch. Dort wurde viel über diese vermeintlich neue Ära gesprochen, es wurde über wirtschaftliche Zusammenarbeit gesprochen, aber auch über die Bewegung in der Region, die diesen Frieden zwischen VAE und Israel ausgelöst hat. Heiko Maas dazu.
Bahrain, welches sich nun ebenfalls für die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen mit Israel entschieden hat, ist ein Beispiel dafür. Saudi-Arabien, welches seinen Luftraum freigemacht hat für Direktflüge von Tel Aviv nach Abu Dhabi, ist ein anderes Beispiel. Diese Dynamik und den gleichen Mut sollten wir jetzt auch nutzen für neue Impulse im festgefahrenen Nahost-Friedensprozess. Und dafür ermutigen wir alle Beteiligten.
Und da klang eine Herausforderung schon an, Herr Heckmann, nämlich ungelöst ist das Verhältnis zwischen Israel und den Palästinensern. Daran endet die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern nichts. Im Übrigen, das ist vielleicht auch noch bemerkenswert, würdigte Heiko Maas ausdrücklich die Rolle der Amerikaner bei der Vermittlung dieses Abkommens.
Klaus Remme war das live aus Berlin. Vielen Dank. Svetlana Tichanowskaja, sie hatte nie die Absicht, die politische Bühne zu betreten und ist als Kandidatin bei den belarussischen Präsidentschaftswahlen erst in die Bresche gesprungen, als ihr Mann inhaftiert wurde. Die Opposition sieht sie als die legitime Gewinnerin der Wahlen. Auf Druck der Behörden hat sie sich nach Litauen abgesetzt. Seit gestern Abend ist sie zu Besuch in Berlin und bittet um Unterstützung. Sabine Adler.
Mit etwas Ehrfurcht, aber vor allem Freude ging Svetlana Tichanowskaja heute in das Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel. Die 38-jährige Präsidentschaftskandidatin, die stets betonte, nicht pro- oder anti-EU zu sein und nicht pro- oder anti-Russland, rückte heute gegenüber dem Deutschlandfunk etwas von dieser Haltung ab.
Ich als die führende Person im Kampf um die Menschenrechte in Belarus hätte es sehr gern, wenn Deutschland und die EU härter wären. Aber ich bin neu in der Politik und kenne noch nicht den Punkt, wo man Grenzen ziehen muss. Natürlich kann Deutschland einen weit größeren Einfluss ausüben, aber schon diese ersten Schritte waren sehr wichtig. Und ich bin sicher, dass es künftig noch mutigere Schritte geben wird, um Druck auszuüben.
Die Erweiterung der Sanktionsliste sei ein wichtiger Anfang gewesen. Nun würden Visaerleichterungen, Unterstützung bei der juristischen Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen und Wahlfälschung sowie bei der Behandlung traumatisierter Oppositioneller helfen. Seit gestern absolviert Svetlana Tichanowskaja einen Gesprächsmarathon bei Bundestagsabgeordneten, Vertretern von Stiftungen, Thinktanks und NGOs. Morgen trifft sie unter anderem den Finanz- und Außenminister. Gegenüber Russlands Rolle in ihrem Land äußerte sich die frühere Übersetzerin, die anstelle ihres Ehemannes kandidierte, unumwunden. In Richtung des russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin appellierte sie:
Пожалуйста, не вмешивайтесь. Потратьте деньги, которые вы даете.
Mischen Sie sich nicht ein. Geben Sie das Geld, das jetzt an das Regime geht, mit dem jetzt das belarussische Volk ermordet wird, in Ihrem Land aus. Oder geben Sie uns das Geld, wenn neue Wahlen stattgefunden haben. Wir sind seit langem Freunde und Nachbarn. Das bleiben wir. Da Putin Lukaschenko unterstützt, unterstützt er nicht das belarussische Volk.
Die belarussische Oppositionspolitikerin schätzt die Sympathie und Empathie, die ihr in Deutschland und Westeuropa begegnet. Mitgefühl sei keine Einmischung, Russlands Rolle dagegen sehr wohl.
Natürlich, ich würde von Einmischung sprechen. Vor allem dann, wenn es um die russischen Propagandisten geht, die anstelle der entlassenen belarussischen Journalisten gekommen sind.
Tichanowskajas Ziel sind Neuwahlen, bei denen sie selbst nicht antreten wird. Ihre Bitte aus Berlin an die westlichen Demokratien lautet: Schauen Sie nach Belarus, erheben Sie Ihre Stimme laut.
Dürfen Telekommunikationsbehörden auf Vorrat massenhaft Daten speichern, um sie auf Verlangen den Strafverfolgungsbehörden beispielsweise auszuhändigen? Der Europäische Gerichtshof hat jetzt entschieden, das ist nur unter bestimmten Voraussetzungen statthaft. Details dazu von Gigi Deppe.
Die Richter sind nicht ganz bei dem geblieben, was sie 2016 schon mal entschieden haben. Wie in den Urteilen von 2016 sagen sie zwar, es ist verboten, sämtliche Telefon- und Internetdaten von allen Bürgern der EU auf Vorrat und ohne jeden Grund zu speichern. Aber wenn die nationale Sicherheit etwa durch Terroranschläge bedroht ist, dürfen die Informationen jetzt doch für einen bestimmten Zeitraum festgehalten werden, solange unabhängige Stellen wie Gerichte diese Speicherung kontrollieren. Und eine weitere wichtige Ausnahme lassen sie zur Bekämpfung der Internetkriminalität zu. Die IP-Adressen, also die Adressdaten von Computern, dürfen gespeichert und von der Polizei abgerufen werden. Jedenfalls die Absenderadresse, von der eine Handlung im Internet ausgeht, die sogenannte Quell-IP. Dagegen nicht die Ziel-IP, also nicht die Empfängeradresse von dem Computer, zu dem die Daten hinfließen. Hintergrund, wenn alle Adressen gespeichert würden, könnte jeder Kommunikationsfluss genau nachgezeichnet werden. Aber die EuGH-Richter wollen nicht, dass die Bürger zu Gläsern werden. Das würden die Gesetze der EU ausdrücklich nicht erlauben.
Ungarns Regierungschef Viktor Orbán, seit Jahren setzt er Opposition und Minderheiten unter Druck. Mit seinem Hochschulgesetz hat er der Universität des Milliardärs Soros die Arbeitsgrundlage genommen. Der Europäische Gerichtshof hat jetzt entschieden und damit zu dem zweiten Urteil des Tages, dass dieses Gesetz gegen europäisches Recht verstößt. Srdjan Govedarica mit Reaktionen.
Die ungarische Regierung will die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs umsetzen, sieht darin aber eine inakzeptable Doppelmoral. So reagierte die ungarische Justizministerin Judith Varga in einer schriftlichen Stellungnahme für die ungarische Nachrichtenagentur MTI. Alle Universitäten in Ungarn müssten sich an die Rechtsnormen halten, so die Fidesz-Politikerin. Das Hochschulgesetz habe Dutzende ausländischer Universitäten betroffen. Die Mehrheit habe keine Schwierigkeiten gehabt, die Vorschriften zu erfüllen, so die Ministerin, ohne Beispiele zu nennen. Die Opposition in Ungarn begrüßte die Niederlage der rechtsnationalen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán vor dem Europäischen Gericht. Diese sei ein neuer Beweis dafür, dass in Ungarn kein Rechtsstaat existiere, heißt es in einer schriftlichen Erklärung der oppositionellen Sozialisten. Die oppositionelle Bewegung Momentum erklärte auf Facebook, das Urteil würde zeigen, dass Viktor Orbán nachweislich in rechtsverletzender Art gehandelt habe und Europa nicht mehr bereit sei, dem untätig zuzuschauen. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs verstößt das ungarische Hochschulgesetz gegen EU-Recht. Das Gesetz, mit dem die von US-Milliardär George Soros gegründete Central European University aus Ungarn vertrieben wurde, verletze unter anderem EU-Grundrechte wie die akademische Freiheit, urteilten die Luxemburger Richter.
Regelmäßig legt die EU-Kommission einen Bericht zur Entwicklung derjenigen Länder vor, die Beitrittsgespräche mit der EU führen, darunter die Türkei, auch wenn die Gespräche derzeit ja auf Eis liegen. Die Kommission kommt dabei zu einem Schluss, der Beobachter wenig überrascht. Die Türkei nämlich entferne sich politisch immer weiter von Europa. Bettina Klein hat zugehört.
Die Berichte über den Beitrittskandidaten Türkei lesen sich seit Jahren ähnlich. Die Tendenz zeigt nach unten. Kein Wunder, findet sich doch im Bericht feinsäuberlich aufgelistet all das wieder, was das ganze Jahr über aus der Türkei gemeldet wird. Einem Land, mit dem seit 15 Jahren Beitrittsgespräche geführt werden. Zuletzt standen die nur noch auf dem Papier. Unglücklicherweise hat die Türkei den negativen Trend nicht umgekehrt und sich weiter von der Europäischen Union entfernt, mit ernsthaftem Rückfall in den Bereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Grundwerte und Unabhängigkeit der Justiz, sagte Erweiterungskommissar Oliver Verhey vor dem Auswärtigen Ausschuss des Europäischen Parlaments.
Unfortunately, Turkey has not reversed a negative trend of moving further away from the European Union, with serious backsliding in the areas of democracy, rule of law, fundamental rights and the independence of the judiciary.
Zuvor aber betonte der Kommissar, welch ein wichtiger Partner die Türkei sei und dass die Zusammenarbeit im strategischen Interesse der EU liegt, auch im Bereich der Flüchtlingspolitik. Die Staats- und Regierungschefs hatten bei ihrem Gipfel vergangene Woche der Türkei eine positive Agenda in Aussicht gestellt, für den Fall, dass das Land sein Verhalten im östlichen Mittelmeer ändert und sein aggressives Vorgehen dort einstellt. Es war das Zuckerbrot, bevor anderenfalls mit Sanktionen ein härteres Vorgehen angedroht wird. Finden Sie Ihre Sprache nicht etwas zu optimistisch? Fragte der Europaabgeordnete Michael Gahle. Nicht nur die Situation im Land selbst, im östlichen Mittelmeer und jetzt noch in Aserbaidschan mit syrischen Kämpfern, wenig Grund für Optimismus, so der CDU-Parlamentarier.
Syrian groups there adding to the conflict. I think that gives us no option to have positive wording with regard to Turkey. Thank you.
Der Bericht zur Türkei ist jedoch jedes Jahr nur ein Teil dessen, was die Kommission Erweiterungspaket nennt, zu dem auch Berichte über die Westbalkanstaaten gehören. Eine Priorität für die jetzige Kommission, betonte Kommissar Verhey.
For this commission, the Western Balkan has been and is a priority from the first day in our office, and we are convinced that the future.
Die Zukunft für all diese Länder liegt in der Europäischen Union. Es ist in unserem eigenen strategischen Interesse und nicht nur in dem der Region. Und wir arbeiten daran, sie näher an uns heranzuführen.
And we will work forward to bring them closer.
Nach der schon geleisteten Nothilfe wegen der Corona-Pandemie wird zu diesem Zweck nun auch ein Investitionspaket für den Westbalkan auf den Weg gebracht, insbesondere für Transport und Infrastruktur, für Umwelt- und Digitalausbau, auch um die Zusammenarbeit der Westbalkanstaaten untereinander zu verbessern und die Länder nicht in Abhängigkeit zu treiben von Mächten, die gerade nicht an der demokratischen Entwicklung der Region interessiert sind.
Boris Johnson, wegen seiner Corona-Politik ist der britische Premier unter Druck. Die einen halten ihn für zu zögerlich, die anderen für viel zu strikt. Die Infektionszahlen steigen so oder so erheblich an in Großbritannien. In dieser Lage hielten die Konservativen online ihren Parteitag ab. Christine Heuer berichtet.
Boris Johnson steht in der Corona-Krise massiv unter Druck. Bürger, Opposition und sogar die eigene Partei kritisieren den Premierminister für eine späte und wirre Krisenpolitik mit Widersprüchlichkeiten und Pannen. Zuletzt sind fast 16.000 Infizierte nicht registriert worden. Ihre Kontaktpersonen wurden nicht gewarnt. Das ist hier gerade das große Gesprächsthema, aber nicht in Johnsons Parteitagsrede. Der Premierminister guckt lieber nach vorn, auf den nächsten, dann hoffentlich nicht mehr virtuell. Parteitag, wenn sich alle wieder von Angesicht zu Angesicht begegnen, von Wange zu Wange statt von Ellbogen zu Ellbogen und alles endlich wieder normal ist.
The next time we meet, it will be face to face and cheek by jowl. And we're working for the day when life will be back.
Corona ist nicht der Stoff für politische Heldengeschichten. Johnson hat deshalb in seiner Rede den Fokus auf die Zukunft gelegt. Genauer auf ein neues Milliardenprogramm für die Windkraft. Der Premierminister kündigt eine grüne industrielle Revolution an und drückt dem Ganzen einen einprägsamen Stempel auf. Das Vereinigte Königreich sei für den Wind, was Saudi-Arabien fürs Öl sei.
As Saudi Arabia is to oil, the UK is to wind. It was offshore wind that puffed the sails of Drake and Raleigh and Nelson and propelled this country to commercial greatness.
Schließlich hören wir da vom britischen Premierminister, sei es der Küstenwind gewesen, der die Segel von Drake, Raleigh und Nelson aufgeblasen habe. Zwei berühmte Seefahrer also und ein ebenso legendärer Admiral. Darunter tut es Boris Johnson nicht. Eine grüne Revolution also, mit diesen Details. Bis 2030 soll der Anteil der Windenergie vervierfacht werden. 160 Millionen Pfund sollen allein in Häfen und Turbinenfabriken fließen. Und das ist nur ein Teil der Investitionen, mit denen die Regierung, Zitat, Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen neue Stellen zu schaffen verspricht. Nötig wären die, denn Corona hat die britische Wirtschaft in eine ihrer schwersten Krisen gestürzt und viele Briten arbeitslos gemacht. Schlimmeres steht noch bevor, auch wegen des Brexit. Den Bürgern verspricht Johnson, dass ab 2030 alle Haushalte mit Strom aus Offshore-Energie versorgt werden.
Your kettle, your washing machine, your cooker, your heating, your plug-in electric vehicle, a whole lot of them, will get their juice cleanly and without guilt from the breezes.
Also vom Wasserkessel bis zum E-Auto, der Saft dafür sauber und ohne schlechtes Gewissen aus den Brisen, die um die britischen Inseln wehen. Das klingt ganz nach dem alten, begeisterten und begeisterungsfähigen Boris Johnson. Ob sich die Bürger davon mitreißen lassen, ist fraglich. Die Opposition will wissen, woher das Geld für Johnsons grüne Revolution kommen soll und empfiehlt ihm vor allem, sich mehr anzustrengen, um die Corona-Krise endlich in den Griff zu bekommen.
In diesen Zeiten könne man ja nicht alles glauben und deshalb hat Reinhard Genzel wohl auch einige Zeit gebraucht, um seine Zweifel abzulegen. Er erhielt heute einen Anruf aus Stockholm, dass er nämlich zu den Gewinnern des Nobelpreises für Physik zählt. Er wird damit für seine Forschungen an schwarzen Löchern ausgezeichnet. Stefan Geier berichtet.
Der frisch gekürte Physik-Nobelpreisträger Reinhard Genzel sagte nur kurz, dass er sich unglaublich freue und dass er es nicht erwartet hätte, den Preis zu bekommen, und gab dann den Dank an seine Kollegen weiter vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik.
Gebührende Ehre auch für das Team, was hier 30 Jahre lang geschuftet haben, uns immer besser zu machen, sodass wir also auf diese 8000 Meter Berge, wie ich immer sage, heraufklettern konnten.
Hohe Berge in der Welt der Physik sind es tatsächlich, die Physiker Genzel für seine Forschungen erklommen hat, um zu einem der dunkelsten Geheimnisse unseres Universums zu kommen. So hat die Schwedische Akademie der Wissenschaft die sogenannten schwarzen Löcher beschrieben. Reinhard Genzel und seine Kollegin, die US-Amerikanerin Andrea Ghez, waren die ersten, die mit den besten Teleskopen der Welt bewiesen haben, auch in der Mitte unserer Galaxie, der Milchstraße, gibt es ein schwarzes Loch. Und alle Sterne, darunter auch unsere Sonne, bewegen sich unter dem Einfluss dieses schwarzen Loches. Der Brite Roger Penrose hatte in den 60er Jahren mit neuen mathematischen Methoden theoretisch gezeigt, es gibt schwarze Löcher tatsächlich. Und damit haben sie beigetragen, die Entwicklung unseres Universums besser zu verstehen.
Stefan Geier war das zum Abschluss der Informationen am Abend. Hier noch die Themen unserer Kommentare ab 19.05 Uhr, unter anderem zum Rechtsextremismus in deutschen Sicherheitsbehörden. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen einen angenehmen Abend.